Mit Sabine Böhler. Grüß Gott, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Gesundheitssendung bei Radio Horeb, heute mit der Naturheilpraxis und dem Heilpraktiker Andreas Groß. Wir sprechen in der nächsten Stunde über ein unentbehrliches Trio, nämlich Magen, Galle und Bauchspeicheldrüse. Ohne dieses Trio würde nichts laufen in Sachen Verdauung und Verwertung unserer Nahrungsmittel. Magen, Galle und Bauchspeicheldrüse sind die drei Zentralorgane unseres Verdauungssystems. Wir sprechen in der nächsten Stunde ausführlich über jedes dieser drei Organe, ihre Funktion, wie sie ineinander spielen, welche Störungen auftreten können und deren Auslöser, welcher Einfluss unser Verhalten, also unsere Psyche, auf Magen, Galle und Bauchspeicheldrüse haben. Und natürlich bekommen Sie wieder wichtige Tipps aus der Naturheilkunde, was Sie zum guten Miteinander dieser zentralen Trios beisteuern können. Einzelne Störungen werden zur Sprache kommen, wie der Befall mit Helicobacter pylori, vererbte Verdauungsschwäche, Gallensteine und die Laktoseintoleranz. Ich begrüße ganz herzlich meinen Studiogast Andreas Groß. Grüß Sie Gott, Herr Groß.
Grüß Gott, Frau Böhler, und grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Herr Groß, liebe Zuhörer, ist Heilpraktiker und seit 14 Jahren in eigener naturheilkundlicher Praxis tätig. Seine Schwerpunkte sind die traditionelle Naturheilkunde, wozu auch die Kräuterheilkunde und die Ausleitungstherapie gehört. Außerdem ist er als Paar- und Familientherapeut tätig. Herr Groß, Magen, Galle und Bauchspeicheldrüse haben Einfluss auf unsere körperliche Vitalität und das in einem sehr, sehr großen Ausmaß. Warum?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Das Ausmaß der Beeinflussung dieser drei Zentralorgane unserer Verdauung, Magen, Galle und Bauchspeicheldrüse, ist sehr enorm, denn das sind letztendlich die Organe, die dafür verantwortlich sind, dass die aufgenommene Nahrung auch richtig aufgespalten, das heißt in kleinste verwertbare Bestandteile zersetzt werden kann. Und dass sie eben aufgenommen werden kann, das ist das Wichtigste. Viele Menschen haben oft Probleme mit der Aufspaltung der Nahrung. Entweder gibt es Störungen im Bereich schon des Magens, der Bauchspeicheldrüse oder auch der Galle, und Kohlenhydrate, Fette oder Eiweiße können nicht richtig aufgespalten werden. Demzufolge kommt der Mensch an seine Vitalstoffe, das heißt an die Stoffe, die letztendlich in der Körperzelle verwertet werden, in Verbindung mit dem Sauerstoff nicht ran, nicht genügend ran. Und die Grundvitalität, das heißt die körperliche Kraft, die wir brauchen, aber eben auch die mentale, die geistige Kraft, steht dann nicht mehr zur Verfügung. Und sehr viele Krankheitssymptome, die oft sehr versteckt ablaufen, haben ihren Ursprung oder ihren Beginn in einer Störung eines der drei genannten Verdauungsorgane.
Und kann der Beginn einer Verdauungsstörung dann auch schon im Jugendalter oder im Kinderalter beginnen?
Ja, es gibt natürlich immer Beobachtungen in einer Gesellschaft. Man weiß, dass die Zahl der Kinder, die unter Verdauungsstörungen leiden, sehr groß ist. Generell die Erkrankungen von Verdauungsproblematiken oder von Krankheiten im Bereich des Verdauungstraktes sind ja in den letzten Jahren auch eben in den sogenannten Industrienationen vorangeschritten. Nicht nur die Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes oder eben auch diese ganzen Unverträglichkeiten von Kohlenhydraten zum Beispiel oder Eiweißen. Eben auch bei Kindern, eine der häufigsten Gründe dafür ist natürlich die nicht richtige kindgerechte Ernährung, zu viel denaturalisierte und industrialisierte Kost, aber auch der Bewegungsmangel, den die Kinder nach wie vor immer noch in einem hohen Maß haben. Sie sitzen zu viel, sie bewegen sich zu wenig, die Verdauungsdrüsen werden zu wenig stimuliert. Und man muss an dieser Stelle auch sagen, diese doch immer wieder auch zu häufig verabreichten Antibiotikas führen letztendlich dazu, dass es Störungen innerhalb des Darmes gibt, die dann wieder über sogenannte Regelkreissysteme sich im Bereich des Magens und auch der Galle- und Bauchspeicheldrüse auswirken können.
Mhm. Welchen Stellenwert hat denn die Regulation des Verdauungssystems in der Naturheilpraxis, Herr Groß?
Das ist eine Basistherapie. Man weiß schon aus den alten Überlieferungen, wenn zum Beispiel der Magen eines Menschen nicht gesund ist, das heißt, wenn er nicht richtig arbeitet, wenn seine Motorik, seine Bewegung nicht richtig funktioniert, wenn die Enzyme nicht richtig produziert werden, dass der Mensch in seiner Gesamtvitalität, in seiner Gesamtenergie, die er einfach zur Verfügung hat, oft reduziert ist. Und die Naturheilkunde hat schon immer die Behandlung der Verdauung oder die Regulation der Verdauung, dazu zählt ja jetzt nicht nur der Stuhlgang, sondern generell, wie isst der Mensch, das fängt schon an, wie kaut der Mensch, wie nimmt der Magen die Nahrung auf, wie werden die Verdauungssäfte produziert von der Galle, von der Bauchspeicheldrüse und immer dann weiter gedacht und auch weiter therapiert in den Bereich des Dünndarms hinein und des Dickdarms. Und in der Naturheilkunde wusste man, dass viele Erkrankungen, das kann zum Beispiel Rheumatoide-Erkrankung sein, das kann Migräne sein, das können Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein, dass sich diese oft nicht richtig in den Griff kriegen lassen und erfolgreich behandeln lassen, wenn eben das Verdauungssystem nicht vorher reguliert wurde.
Was sind denn die drei Hauptaufgaben von Magen, Galle und Bauchspeicheldrüsen?
Im Grunde genommen hat jedes Organsystem eine gewisse Zuordnung, könnte man sagen. Die drei Hauptaufgaben sind im Grunde genommen erstmal die Aufnahme der Nahrung und auch das Zerkleinern, also die sogenannte Assimilation. Das läuft hauptsächlich ja über den Magen ab. Er beginnt mit seiner Motorik und mit seinen Bewegungsabläufen die Nahrung zu zerkleinern. Gleichzeitig werden dort schon Verdauungsenzyme hinzugegeben, die zum Beispiel mithilfe des Pepsins die Eiweiße aufspalten. Die nächste Stufe ist dann die sogenannte Dissimilation. Das ist eben die Aufnahme der Nährstoffe über den Dünndarm. Die Voraussetzung dafür ist aber, damit es auch richtig funktioniert, dass eben die Verdauungsdrüsen die Nahrung, die wir also aufgenommen haben, vorher in überhaupt verwertbare kleinste Bausteine schon einmal enzymatisch aufgespalten haben. Das sind, man kann sich das vorstellen, chemische Prozesse. Und nur wenn eben diese Nährstoffe in dieser aufnehmbaren Form sind, können wir sie aufnehmen. Das ist die Dissimilation. Das Letzte ist dann die Elimination, das heißt die Abgabe der nicht verwertbaren Substanzen, der sogenannten Verdauungsrückstände, aber eben auch Bakterien und Schleimhautzellen aus dem Darm.
Da haben wir jetzt eine Zusammenfassung bekommen, wenn wir heute in der Naturheilpraxis Magen, Galle, Bauch, Speicheldrüse, das unentbehrliche Trio darüber sprechen, was Störungen sein könnten. Also der Magen da, der zerkleinert unsere Nahrung. Dann wird im Dünndarm die Nahrung aufgespalten und aufgenommen und dann kommt es im Dickdarm dazu, dass die Zellen einzelnen die Vitamine und alles, was unseren Körper sozusagen nährt, aufnimmt. Weil wir sagen ja oft, dass gerade der Darm geschädigt wird, wenn es zur Antibiotikatherapie kommt. Ist das so der Grund auch?
Ja, also wenn man diese Aufnahme der Nährstoffe in einer gewissen Reihenfolge betrachtet, dann beginnt es natürlich im Mund. Interessanterweise schon im Mundspeichel befinden sich Enzyme, die Kohlenhydrate aufspalten können. Das ist schon manchmal auch eine Voraussetzung, damit die nachfolgende Aufspaltung durch die Bauchspeicheldrüse richtig funktioniert. Das heißt, die Zucker, diese Polysaccharide werden aufgespalten über den Speichel. Dann wird natürlich die Nahrung aufgenommen über den Magen. Der Magen selber ist ein Organ, was mit unserer Psyche, mit unserer seelischen Verfassung in einem sehr engen Zusammenhang steht. Natürlich auch die gesamten anderen Organe haben eine Beziehung zueinander. Der Mensch besteht ja aus einer funktionellen Einheit und ist nicht zu differenzieren, sondern seine gesamte schöpferische Einheit läuft in einem wunderbaren Spiel ab. Und umso intensiver man sich mit den Phänomenen von uns Menschen beschäftigt im Sinne der Medizin, also gerade wenn ich solche Vorträge wie diesen jetzt vorbereite und ich tauche ein wenig ein in die Medizin, bin ich immer wieder fasziniert von dieser schöpferischen Präzision und dieser liebevollen Idee, die hinter uns Geschöpfen letztendlich steckt. Und der Magen als Organ ist natürlich das Zentralorgan, was sehr viel mit unserem Nachdenken, mit dem Grübeln zu tun hat. Man sagt ja häufig, man kann bestimmte Dinge nicht verdauen. Das bezieht sich nicht nur auf die Nahrung, sondern eben auch auf emotionale Eindrücke. Und der Magen ist ein Organ, was sehr wichtig ist für die sogenannte Aufspaltung der Eiweiße. Er produziert ja ungefähr 1000 Milliliter, das heißt ein Liter pro Stunde an Magensaft. Also das ist durchaus möglich, diese Menge. Und diese Salzsäure zersetzt natürlich die Eiweißstoffe und auch das Pepsin, dieses Enzym im Magen, führt dazu, dass Eiweiße aufgespalten werden können. Und eine wichtige Aufgabe hat natürlich der Magen, vorausgesetzt, er funktioniert auch richtig. Er zersetzt oder er zerstört mit seiner Magensäure natürlich sehr viele Bakterien, Viren und Pilze, die wir über die Nahrung aufnehmen. Allgemein etwa 90% werden dort schon eliminiert.
Lassen Sie uns darüber sprechen, was die Magenschleimhaut auch für eine wichtige Aufgabe hat.
Die Magenschleimhaut ist eine histologische, also eine Zellstruktur, die in allererster Linie die Funktion hat, bestimmte Substanzen zu produzieren, aber eben auch den Magenschleim. Und der Magenschleim kleidet den Magen und auch einen Teil der Speiseröhre natürlich aus, wie auch den weiteren Darm, der mit Schleimhaut ausgekleidet ist, damit diese hochaggressive Magensäure unsere Zellgewebe, das heißt den Körper des Magens selbst, eben nicht verdauen kann. Wenn es dann in diesem Bereich zu Störungen kommt, also in der Zusammensetzung des Magenschleimes, dann kann es durchaus sein, dass es zu Entzündungen kommt im Bereich der Magenschleimhaut. Das heißt, der Magen ist als Organ abgeschwächt, vielleicht durch übermäßigen Stress, unregelmäßige Ernährung, vielleicht auch durch eine familiäre Vorbelastung. Und dann kommt es eben sehr häufig zu entzündlichen Reaktionen, weil dieser Schleim dann diesen Schutz nicht mehr aufbauen kann.
In diesem Zusammenhang müssen wir dann sicherlich auch über den Helicobacter pylori sprechen, Herr Groß.
Ja, der Helicobacter pylori ist ja schon seit längerem immer wieder in der Fachpresse und in aller Munde. Er wird, man kann sagen, ja doch immer wieder auch neu entdeckt. Ja, 1982 wurde er entdeckt und 1994 wurde von der WHO dieser Helicobacter als krebserzeugend klassifiziert, 1998 bereits dann nach 6 Jahren wurde die Euphorie, wo man gesagt hat, jawohl, wir haben jetzt den Erreger der Magenschleimhautentzündung, also der sogenannten Gastritis, entdeckt. Da wurde es dann schon etwas ruhiger, weil man natürlich durch die genaueren Forschung festgestellt hat, dass es eben doch nicht so ist. Man weiß, dass weltweit etwa jeder zweite Mensch mit diesem Keim infiziert ist, wobei der Begriff infiziert dort schon gar nicht mehr gewählt werden kann. Es ist ein, man könnte fast sagen, physiologischer Keim, der in Deutschland bei 30 Millionen Bundesbürgern nachgewiesen ist und ca. 8% davon bekommen überhaupt eine Gastritis. Also anhand dieser Zahl merkt man schon, dass eben der Helicobacter pylori nicht wirklich als Krankheitserreger definiert werden kann, sondern was eine ganz andere Betrachtung darstellt, wenn ein Organ in seiner Funktion abgeschwächt ist, verliert es natürlich auch einen gewissen immunologischen Schutz. Das heißt, das Milieu verändert sich. Der Helicobacter kann sich vermehren, pathologisch vermehren. Das heißt, er entsteht dann in einem Maß, wo er dann im Grunde genommen schädigend auf die Magenschleimhaut einwirken kann. Und das begünstigt natürlich das Fortschreiten einer Gastritis. Aber bevor eben dieser Helicobacter zu einer Gastritis führt, ist das Organ an sich schon geschwächt. Das heißt, bei der Behandlung einer Gastritis geht es nicht in allererster Linie darum, ein Antibiotika zu verabreichen, wo ja nach einigen Wochen bis Monaten der Helicobacter ja meistens wieder auftaucht, sondern das Organ, der Magen muss als Organ gekräftigt werden. Und dann schafft man es, den Helicobacter auch auf ein, ich sage jetzt mal, physiologisches Maß wieder zu reduzieren. Dieses Prinzip mit Milieu und Erreger ist ja ein Leitsatz in der Naturheilkunde. Der bekannte Mikrobiologe, ein Pionier auf diesem Gebiet, Louis Pasteur, hat ja sich ganz stark dafür vertreten, dass sozusagen Krankheitserreger die Ursachen für Krankheiten sind. Aber später, kurz vor seinem Sterben, hat er dann erkannt, dass eben nicht der Keim das Entscheidende ist, sondern das Milieu des Gewebes, des Organes. Und dieses Prinzip kann man eigentlich auf alle Organsysteme des Menschen übertragen.
Also jeder zweite Mensch trägt den Helicobacter pylori mit sich. Und es muss nicht immer sein, dass er durch eine Antibiotikatherapie behandelt wird, sondern in der Naturheilkunde sagen Sie, wir bereiten die Schleimhäute auf, wir helfen, dass die Schleimhäute heilen und dann geht das Bakterium von selber, wird durch die Schleimhäute sozusagen, ich sag's mal als Laie, wie wir das sehen, aufgefressen sozusagen.
Ja, so kann man das durchaus beschreiben. Es gibt natürlich immer wieder Abwehrprozesse im Körper, wo einfach Bakterien, auch alleine die im Darm, ja, das sind ja Milliarden Keime, die den menschlichen Darm besiedeln. Und unsere Symbiose, das heißt diese bakterielle Besiedlung des Menschen im Verdauungstrakt, die beginnt ja im Grunde genommen an den Lippen des Mundes und endet am Darmausgang, am After. Und in jedem Bereich, ob das der Mund ist, der Dünndarm, der Magen, der Dickdarm, oder eben der Darmausgang, kommt es immer zu einer ganz spezifischen Besiedlung mit Keimen, die sich untereinander in einer Art Symbiose unter Kontrolle halten. Und wenn zum Beispiel durch ein Antibiotika eine bestimmte Gruppe, ein bestimmter Stamm von Bakterien eliminiert oder zerstört werden, kann zwangsläufig ein anderer Keim aufblühen, wuchern, zum Beispiel Hefepilze im Darm, und dann kommt es zu Symptomen.
Etwas, worüber wir im Zusammenhang mit dem Magen auch noch sprechen müssen, bevor wir jetzt zur Galle kommen, das ist der kalte Magen, besonders der kalte Magen im Alter. Und der hat wiederum auch zu tun mit dem sogenannten Intrinsikfaktor.
Der kalte Magen, das ist ein Begriff, der so in der Naturheilkunde auch gebildet wurde. Kalt bezieht sich eher auch auf eine Funktionsminderung, also nicht direkt auf die Temperatur. Es kommt sehr häufig auch im Alter dazu, dass eben die Magenschleimhaut sich reduziert hat. Durchaus auch möglich in dem gerade erwähnten Erkrankungsbild der Schleimhautentzündung, der Magenschleimhautentzündung, der Gastritis. Wenn Menschen unter dieser Erkrankung litten, kann es als Spätsymptom zum sogenannten kalten Magen kommen. Und im Magen wird ein sogenannter Faktor produziert, in der Magenschleimhaut, das ist dieser Intrinsikfaktor. Und der bewirkt, dass die in der Nahrung das aufgenommene Vitamin B12 überhaupt erst einmal im Dünndarm in den Blutkreislauf, also in die Zirkulation, aufgenommen werden kann. Wenn es dann im Alter zu einer Reduzierung dieses Faktors kommt, führt es eben dazu, dass es zu einem Mangel an Vitamin B12 kommt. Demzufolge ist die Zellteilung, also die Vermehrung der Schleimhautzellen, aber eben auch Symptome an den Nerven dann zu erwarten, auch die Gedächtnisschwäche oder auch eine verlangsamte Zellteilung. Im Allgemeinen spricht man dann auch von dieser sogenannten perniziösen Anämie. Das ist eben diese Erkrankung, wo der Magen eines älteren Menschen nicht mehr optimal funktioniert. Wie gesagt, die B12-Aufnahme im Darm auch nicht mehr funktioniert. Und dazu kommt es dann als Folge häufig zu einem Erythrozytenmangel, das heißt ein Mangel an roten Blutkörperchen. Diese binden ja den Sauerstoff. Und im Endeffekt kommt es zur Leistungsschwäche, also Gedächtnisschwäche, weil schlicht und einfach der Sauerstoff auch im Gewebe fehlt. Therapeutisch ist relativ einfach. Man braucht Bitterstoffe, um den Magen zu tonisieren. Das ist eine Basistherapie. Wenn der Magen stabil ist und kräftig ist und tonisiert ist, ist der ganze Mensch auch wieder kräftiger.
Haben wir damit auch einen Grund, warum man gerade im Alter dazu immer wieder sagt, B12 sollte substituiert werden, nicht etwa wegen der Gedächtnisleistung, deswegen auch, aber weil vor allen Dingen im Magen nicht mehr die Aufnahme von B12 vielleicht gewährleistet ist.
Genau, das ist der Grund. Und auch in der Naturheilkunde setzt man B12 ein als Substitution, vielleicht auch in Verbindung mit Folsäure, eventuell Vitamin B6 für die Entgiftung der Leber oder B1 auch für den Nervenstoffwechsel. Da kann man dann eine sehr wirkungsvolle Mischung machen. Wichtig ist, es wird intramuskulär injiziert, sodass eine gewisse Depotwirkung entsteht. Der Körper kann sich die notwendige Menge dann rausresorbieren. Und eben parallel ist es wichtig, eben nicht nur B12 zu substituieren, sondern man muss eben auch schauen, dass der Magen generell auch nochmal tonisiert wird, weil dadurch natürlich die B12-Aufnahme aus der Nahrung zusätzlich auch noch optimiert werden kann.
Und darüber sprechen wir gleich im weiteren Verlauf, weil wir wollen jetzt erstmal noch in unserer Naturheilpraxis Magen, Galle, Bauch, Speicheldrüse, das unentbehrliche Trio, erstmal grundlegend über die einzelnen Organe sprechen. Über den Magen haben wir jetzt gesprochen. Kommen wir zur Galle. Man sagt ja manchmal zu dem einen oder anderen, na, da kocht mir ja jetzt die Galle hoch. Welchen Einfluss hat die Galle gerade auch auf unser Gefühlsleben?
Ja, dieser Wortlaut, diese Sprache, die ist ja sehr vielfältig. In allen Nationen haben sich da bestimmte Sätze herausgebildet. Gerade wenn man sagt, mir ist die Laus über die Leber gelaufen, mir ist die Galle übergelaufen. Das entspricht so ein bisschen dem cholerischen Temperament im Sinne der Humoralpathologie, der Gelbgalle. Und man weiß, dass sozusagen im Leber-Galle-System, das heißt die Galle mit der Leber bildet ja eine Funktionseinheit, dass dort eben auch die unterdrückte Wut, ja, die unterdrückte sage jetzt mal, positive Form der Aggression auch lokalisiert ist, aber auch eine Verbitterung. Das heißt, wenn es sehr oft zu Unterdrückungen kommt, zu einer gewissen Schicksalsresignation und man kann sich nicht abgrenzen, ist das auch häufig ein Grund, der dann letztendlich zu Gallenflussstörungen führt und im Endeffekt auch in den Gallensteinen enden kann. Die Gallenblase ist ja ein Organ, was im Grunde genommen erst einmal die Flüssigkeit, das heißt die Gallenflüssigkeit speichert. Das ist die gelbe Galle, die wird in der Leber produziert. Von daher sieht man die enge Beziehung der Leber zur Galle. Und sie wird dann in der Gallenblase selbst eingedickt. Das heißt, da wird auch Flüssigkeit entzogen. Und da entsteht innerhalb der Gallenblase die sogenannte grüne Galle. Es sind täglich etwa zwischen 5 und 700 Milliliter Gallensaft, die in den Zwölffingerdarm abgegeben werden, parallel auch mit dem Saft der Bauchspeicheldrüse. Und diese Farbstoffe, dieses Bilirubin und Biliverdin, das sind Farbstoffe, die zum Beispiel dafür verantwortlich sind, dass die Farbe des Stuhls, also der täglichen Darmausscheidungen, dass die dunkel oder braun sind, wenn es zu einer Entfärbung kommt. Das heißt, wenn zum Beispiel die Ausscheidung der Stuhl eher gelblich ins Orange hineingeht, weiß man schon, aha, die Galle fließt nicht und es entstehen dann auch durchaus Fettstühle in Verbindung mit Bauchspeicheldrüsenstörungen, wo eben die Fettaufspaltung nicht optimal ist. Denn, wie wir gehört haben, der Magen ist wichtig für die Aufspaltung der Eiweiße durch das Pepsin. Und die Aufgabe der Galle ist hauptsächlich die Aufspaltung der Fette, eben durch den Gallensaft.
Wie bilden sich denn dann eigentlich Gallensteine?
Die Gallensteine bilden sich durch eine gestörte durch eine gestörte Produktion des Gallensaftes, teilweise schon in der Leber, auch einen gestörten Gallefluss. Man spricht dann von Cholestase. Es kann sein, dass eben ein Gallengang schon den Gallefluss behindert oder dass die Gallengänge selber zum Beispiel durch Stress, durch Zorn, durch unterdrückte Emotionen auch verkrampfen können. Eine gute Heilpflanze da ist zum Beispiel das Schöllkraut, Chelidonium. Und die Galle selber braucht natürlich diesen kontinuierlichen Fluss, sie braucht die Produktion und den Abfluss. Und wenn dieses nicht funktioniert, das heißt, wenn kontinuierlich dieser Gallensaft nicht abfließen kann, dann kommt es häufig eben zur Bildung von Gallensteinen. Man weiß, das Lecithin und Cholesterin und eben die Gallensalze dann kristallisieren. Das heißt, es bilden sich kristalline Substanzen, die dann eben diese Konkremente, also diese Gallensteine, bilden. Interessanterweise, es gibt ja in der Naturheilkunde verschiedene Verfahren, wo man Organsysteme reinigen kann. Es gibt da eine sogenannte Leberreinigung. Interessanterweise, wenn Menschen bereits die Gallenblase operativ entfernt bekommen haben und man wendet diese Behandlung an, ist erstaunlich, dass immer noch Gallensteine ausgeschieden werden können. Das sind nämlich die Vorstufen, die sich bereits in den Gallengängen der Leber, des Organes, dieser Drüse, schon angesiedelt haben. Die werden dann im Endeffekt in der Gallenblase verhärten. Die Gallenblase ist aber nicht mehr da und die Gallensteine, diese Vorstufen, werden dann durchaus eben über den Darm ausgeschwemmt.
Nun muss ich nachfragen, wenn die Gallenblase entfernt ist, sind wir trotzdem fähig, weiter zu leben?
Im Grunde genommen schon. Es geht ja hauptsächlich um die Speicherfunktion schon. Es sind ja sehr viele Menschen, die eben diese Gallenblase entfernt bekommen haben. Entscheidend ist ja immer, dass die Leber die gelbe Galle, das heißt diesen Verdauungssaft, produziert. Er wird abgespeichert in der Gallenblase, wird dann von der Gelbgalle in die grüne Galle umgewandelt. Wenn aber, wie gesagt, die Gallenblase entfernt worden ist, entsteht eben häufig auch das sogenannte Post-Cholezystektomie-Syndrom, ein langes Wort, sagt im Grunde genommen aus, dass es zu Fettverwertungsstörungen, zu Verdauungsstörungen nach Gallenblasenoperationen kommen kann. Das ist ein sehr weit verbreitetes Beschwerdebild. Es kommt eben zur Fettunverträglichkeit, weil eben diese gelbe Galle, die von der Galle bzw. von der Leber weiterfließt, aber nicht mehr konzentriert wird und demzufolge die Aufspaltung der Fette nicht mehr so optimal ist. Häufige Symptome sind natürlich dann Abneigung gegen Fette, auch Übelkeit, Völlegefühl, aber eben dann auch die Neigung zu häufigen Durchfällen und gut kann man die ganze Sache unterstützen dann, indem man eben dieses sogenannte Postulektomie-Syndrom dann behandelt mit Artischocke zum Beispiel, Kurkuma, aber auch der Löwenzahn und schon das erwähnte Schöllkraut in der richtigen Dosierung bringt einfach die Leber dazu, optimal die gelbe Galle zu produzieren und dass somit die Fettaufspaltung verbessert wird.
Kommen wir jetzt zur Bauchspeicheldrüse, ein eher uns unbekanntes Organ. Wir wissen, wenn jemand an einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse leidet oder auch zu einem Bauchspeicheldrüsenkrebs neigt, dass er dann teilweise zum Tode verurteilt ist oder diese Erkrankung wirklich schwerste Folgen haben kann. Welche Rolle spielt die Bauchspeicheldrüse in dem Trio?
Die Bauchspeicheldrüse wird sehr häufig ein wenig vernachlässigt, weil sie im Grunde genommen wenig Symptome macht. Viel eher merkt man oft Störungen im Magen und im Gallebereich. Die Bauchspeicheldrüse hat im Grunde genommen zwei Hauptaufgaben. Etwa 98% ihrer Aufgabe ist die Produktion sogenannter exogener Verdauungsenzyme. Das sind also Enzyme, die nach außen, also in den Darm gehen oder abgegeben werden, speziell im Zwölffingerdarm. Und endogen wird also nach innen in das Blut abgegeben, das Insulin, dieses Hormon. Das macht aber nur 2% der Aufgabe der Bauchspeicheldrüse aus. Ich konzentriere mich jetzt mal mehr auf diese Verdauungsthematik, das heißt auf die Verdauungsenzyme. Das ist die sogenannte Pankreaslipase, ein Enzym, was Fette aufspaltet in Verbindung mit der Galle. Dass eben die Fette richtig aufgespalten werden können, ist also eine Voraussetzung für die richtige Funktion und das Zusammenspiel zwischen Bauchspeicheldrüse und Galle. Sehr häufig leiden ja Menschen unter diesen sogenannten Verdauungs- oder Fettverwertungsstörungen, Fettstoffwechselstörungen und Triglyceride, also die Blutfette und auch das Cholesterin ist erhöht. Das ist in den allermeisten Fällen eben eine Störung der Fettaufspaltung, der Fettverwertung und die Bauchspeicheldrüse selber hat noch eine weitere wichtige Funktion. Sie spaltet nämlich unsere Kohlenhydrate auf. Die Pankreasamylase, das ist eben dieses Enzym, was verantwortlich ist für die Aufspaltung der Kohlenhydrate. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil die Kohlenhydrate umgebaut werden, letztendlich in Monosaccharide, in die Glucose. Und das ist eigentlich die einzige Form der Glucose, die der Mensch auch sehr schnell aufnehmen kann und uns auch schnell Energie bringen kann.
Auch die Laktoseintoleranz, die kommt aus Richtung Bauchspeicheldrüse.
Ja, im Grunde genommen gibt es zwischen allen Störungen des Verdauungstraktes Zusammenhänge. Und man kann diese Krankheitsbilder nicht isoliert voneinander betrachten, sondern muss eben die Zusammenhänge erkennen. Die Laktoseintoleranz ist im Grunde genommen ein ganz weit verbreitetes Phänomen, weil ein gewisses Enzym, was eben diese Laktose nicht richtig aufspalten kann, und Kinder besitzen dieses noch, es wird also im Dünndarm produziert, beim Erwachsenen ist das sehr häufig nicht mehr der Fall und demzufolge entsteht eben diese Laktoseintoleranz, was dann zu Symptomen führt, wie Bauchkrämpfe, vermehrt Blähungen und diese ganzen Verdauungsbeschwerden, die man dann so kennt.
Es gibt konstitutionelle vererbte Verdauungsschwächen. Das hört man ja auch oft. Ja, auch meine Mutter hatte schon Gallenprobleme. Das liegt bei uns in der Familie. Was gibt es für vererbbare Verdauungsschwächen?
Im Grunde genommen ist es so, dass der Mensch ja durch seine Vererbung gewisse positive und auch negative Anteile erst einmal mitbekommt. Und sehr häufig findet man aber dann auch Phänomene, wo der Betroffene, der Erkrankte sagt, ja, mein Großvater hatte Probleme mit dem Magen oder meine Oma, meine Großmutter hatte immer Probleme mit der Galle und Gallensteine und man kann sich daran erinnern, dass eben in den vorangegangenen Generationen ähnliche Phänomene aufgetaucht waren, wie man vielleicht selber hat. Und nun gibt es gewisse Grundkonstitutionen, die man ererben kann. Und diese sogenannte gastrische Schwäche, diese ererbte gastrische konstitutionelle Schwäche, zeichnet sich eben dadurch aus, durch sogenannte dyspeptische Beschwerden, dass eben Eiweiße nicht optimal aufgespalten werden können, dass der Magen schnell überfordert ist. Es kann ein Reizmagen entstehen, das heißt, der Betroffene ist einfach prädestiniert für schnelle Reaktionen innerhalb des Magens. Es kommt zu Sodbrennen, Aufstoßen. Oder später eben dann entwickelt sich durch die immer wieder erneuten Reizungen der Magenschleimhaut dieser kalte Magen, der letztendlich dazu führt, dass wir das Vitamin B12 nicht optimal verwerten können und eben einen Sauerstoffmangel im Blut entwickeln. Die sogenannte Pankreasschwäche, diese ererbte Form, zeichnet sich dadurch aus, dass eben vor allem diese exkretorische Insuffizienz besteht. Das bedeutet, dass diese Abgabe der Verdauungsenzyme aus dieser Bauchspeicheldrüse nicht optimal ablaufen können und dadurch entsteht eine sogenannte Kohlenhydratunverträglichkeit. Das heißt, wenn Kohlenhydrate aufgenommen wird, kommt es häufig zu sehr starken Schwächegefühl, auch zu Blähungen und zu Gärungen innerhalb des Darmes. Es bilden sich, ist eine sogenannte Gärungsdyspepsie, es bilden sich Fuselalkohole, die wiederum aus dem Darm ins Blut aufgenommen werden und die Leber belasten können, sind meistens saure Blähung und diese sogenannte chronische oder schnelle Diarrhoe, das heißt die Neigung zu breiigen Stühlen, zu Durchfällen, eben bei einem Überangebot an Kohlenhydraten. Und das ist wichtig, dass diese Menschen, die generell sich schwer tun mit der Verdauung der Kohlenhydrate, das ist zum Beispiel Brot, das ist natürlich Gemüse, Kartoffeln auch, Reis beinhaltet das und vor allen Dingen eben Nudeln, das heißt so Weizengebäck. Und diese Kohlenhydrate werden nicht richtig aufgespalten. Und da ist es wichtig, dass diese Menschen eben vor allen Dingen am Abend keine Kohlenhydrate mehr zu sich nehmen, generell am Abend wenig essen, aber auf Kohlenhydrate verzichten. Es sei denn, sie wollen am nächsten Morgen einen Marathon laufen, dann brauchen sie natürlich die Energie, aber sonst sollten sie auf Kohlenhydrate am Abend verzichten. Die dritte Form wäre dann, jetzt hatten wir die Schwächung des Magens, der Bauchspeicheldrüse und jetzt sind wir schon beim Leber-Galle-System, ist weit verbreitet. Man findet es sehr häufig bei Menschen mit dem braunen Auge, mit dieser braunen Pigmentierung, während Menschen, die eine Reizungen im Magenbereich haben, sehr häufig so helle Augen haben, wo eben sehr hoher Säureanteil im Körper und im Verdauungstrakt enthalten ist. Und diese gallige Störung, das sind Menschen mit diesem braunen Auge vermehrt, die haben dann eben diese gallige Schwäche, diese scholeretische Insuffizienz, das heißt, dort wird eben schon in der Leber die Gelbgalle nicht richtig produziert. Demzufolge ist auch die Gallenblase in der Produktion der grünen Galle auch schon abgeschwächt und zwangsläufig, wie Sie jetzt schon wissen, ist eben die Fettunverträglichkeit demzufolge viel höher. Es kommt dann häufig eben auch zur Bildung von Gallensteinen. Die hohen Cholesterinwerte findet man, auch die Blutfette. Und im Gegensatz zur Bauchspeicheldrüsenschwäche findet man dort eher die chronische Obstipation, das heißt diese chronische Verstopfung, die eben sehr häufig dann eintritt, wenn die Galle nicht fließt.
Und wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Magengalle und Bauchspeicheldrüse stärken können, die Leberreinigung werden wir ansprechen. Darüber sprechen wir gleich nach der Musikpause hier im Programm bei Radio Horeb in der Gesundheitssendung mit der Naturheilpraxis und dem Heilpraktiker Andreas Groß. Gleich geht's weiter nach einer kurzen Musik. Magengalle, Bauchspeicheldrüse, das unentbehrliche Trio heute in der Gesundheitspraxis bei Radio Horeb mit Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker. Andreas Groß, warum sind Magengalle und Bauchspeicheldrüse so ein unentbehrliches Trio und wo sollte eine Therapie, eine naturheilkundliche Therapie ansetzen?
Dieses Trio, diese Organsysteme bilden ja im Grunde genommen eine Funktionseinheit, so dass jedes Organ das andere in seiner Funktion unterstützt. Das heißt, der Magen zerteilt die Nahrung, zerkleinert sie, damit sie durch die Verdauungssäfte der Galle und der Bauchspeicheldrüse und eben auch der Säfte des Magens optimal zersetzt, zerkleinert, aufgespalten, wie man sagt, enzymatisch zerlegt werden kann. Die Flüssigkeit fließt hinein den Zwölffingerdarm. Das ist der Darmabschnitt, der unmittelbar nach dem Magen beginnt, etwa 15 Zentimeter lang. Und am Ende dieses kleinen Darmabschnittes, dieses Zwölffingerdarmes, sind schon etwa 80% der Blutfette aufgespalten, also schon in einer verwertbaren Form. Und diese Organsysteme, sobald eines in einer sogenannten Insuffizienz, in einer Schwäche sich befindet, das kann zum Beispiel durch Fehlernährung, das kann durch konstitutionelle Ererbungen, ererbte Schwächen entstehen, aber auch durch andere Krankheitsprozesse. Es kann durch ein Übermaß an antibiotischen Medikamenten oder auch an anderen synthetischen Medikamenten entstehen, die eben als Nebenwirkung auch Schädigungen dieser Organsysteme beinhalten. Und diese Systeme müssen funktionieren, damit letztendlich alle diese Nährstoffe vom Darm aufgenommen werden können. Sie werden ja dann ins Blut über die Blutgefäße aufgenommen, werden dann unmittelbar zur Leber gebracht. Die Leber entgiftet und schickt aber diesen nährstoffreichen Saft, dieses mit Nährstoff angereicherte Blut weiter, letztendlich in alle Körperzellen, wo die Substanzen aufgenommen werden müssen, erst in die Grundsubstanz des Menschen und von dort weiter in die Zelle. Und das ist also die Voraussetzung für unsere Vitalität, für unsere geistige und körperliche Leistungsfähigkeit. Und auch in den westlichen Industrienationen kommt es eben doch manchmal zu Mangelsymptomen, obwohl wir letztendlich alles im Übermaß zur Verfügung haben, kann es sein, dass wir Mangelsymptome entwickeln, weil eben unsere Verdauungsorgane nicht optimal funktionieren.
Eine Therapie, über die wir auf jeden Fall ausführlich sprechen möchten, das ist die Leberreinigung.
Ja, die Leberreinigung ist bei uns in der Praxis eine Basistherapie. Es ist eine hervorragende Methode, wo man eine sehr tiefgreifende Veränderung in den gesamten Verdauungsapparat nehmen kann. Also man hat dort den therapeutischen Zugriff. Man kann mit dieser Leberreinigung im Grunde genommen das Organ, die Leber primär erst einmal frei machen von diesen Vorstufen der Gallensteine, also dieser sogenannte Cholesterinschlamm, wie er manchmal benannt wird. Es verschwinden sehr viele Symptome, die man eben durch Störungen im Leber-Galle-System hat. Und wenn dann eben die Leber und das Galle-System gereinigt oder man kann auch sagen gespült wird, kommt es eben häufig zu einer Art positiver Kettenreaktion, wo eben die gesamte Verdauungsleistung sich neu, ja, kalibriert, neu einstellt. Und nicht selten findet man immer wieder fantastische Entwicklungen nach so einer Leberreinigung, dass eben alte Verdauungsbeschwerden wie Völlegefühl, Übelkeit nach fettem Essen, Aufstoßen, über ein Übermaß an Blähung und so weiter, sich dann eben regulieren, die teilweise schon jahrelang vorhanden waren. Die Leberreinigung selber läuft in mehreren Stufen ab. Es ist ein Gemisch aus Krebsfluid und Olivenöl. Das hat damals die Medizinerin, die Ärztin, die Hulda Clark, entwickelt. Man muss es natürlich immer wie alles andere prüfen und differenziert anwenden. Es gibt Menschen, die reagieren, das höre auch ich in der Praxis, immer mal wieder mit Übelkeit. Manchmal kommt es sogar in den seltensten Fällen zu Erbrechen. Aber im Allgemeinen ist es immer ein effektiver Reinigungsprozess. Dieses Gemisch aus Grapefruit und Olivenöl wird am Abend getrunken auf einen, man kann fast sagen nüchternen Magen, weil man ab 14 Uhr nichts mehr essen soll. Zuvor wird aber mit Hilfe des Abführsalzes, das ist das FX-Passagesalz, das ist ein sehr mildes und gut verträgliches Salz, wird eben der Darm dann schon mal abgeführt. Oder man hat in der Früh dann nach der Einnahme der Mischung eine Stuhlentleerung. Aber diese Konzentration von Öl und Grapefruit führt dazu, dass in der Leber eine sehr große Menge an Galle produziert wird, die dann eben über Nacht abgegeben wird. Und es kommt zu einer Art wie eine Reinigung von, wie ein Schwamm, der einfach sich gefüllt hat in langer Zeit mit sehr viel, Schlackenstoffen. Er wird ausgespült und die Lebergänge werden frei. Es gibt sehr positive Entwicklungen. Also Migräne kann verschwinden, die jahrelang bestanden hat, oder Gelenkbeschwerden oder Schmerzen im Bereich des rechten Schultergelenkes. Das habe ich erst vor kurzem erlebt bei einem Tennisspieler, der immer wieder über seine ja, Schmerzen im Schultergelenk geklagt hat und orthopädisch war alles abgeklärt, es war alles in Ordnung, das Gelenk, und er hat die Leberreinigung gemacht und hat eben seitdem keinerlei Beschwerden mehr. Warum? Weil natürlich das rechte Schultergelenk auch einen starken Bezug zum Leber-Galle-System hat, auch wie der Schmerz im Bereich des rechten Schulterblattes.
Auch für zu Hause könnte ich auch schon Leberwickel machen, die schon einiges bewirken können, weil jetzt diese Reinigung der Leber, das sollte ich ja besser unter ärztlicher Aufsicht oder unter der Aufsicht eines Heilpraktikers als machen, also eines Naturheilkundlers. Aber Leberwickel, das kann ich doch auch zu Hause machen.
Ja, das ist richtig, dass Sie das erwähnen. Also gerade diese Leberreinigung, da findet man ja in verschiedenen Zeitschriften und auch im Internet immer wieder Hinweise. Also ich kann auch nur davor warnen, einfach ungeprüft sich diesen Behandlungsmethoden erstmal auszusetzen. Man sollte diese Dinge immer in einer therapeutischen Bekleidung mit einem Mediziner, mit einem Arzt oder einem Heilpraktiker durchführen, damit zumindest Risiken erst einmal erkannt werden können. Und wenn dann grünes Licht gegeben wird, das heißt, wenn man sagt, okay, Sie sind durchaus in der Lage, diese, doch es ist auch eine gewisse Belastung auf den Organismus, ohne Schäden durchzustehen, dann kann man das ohne weiteres machen. Man kann das nach 14 Tagen wiederholen. Es gibt Menschen, die haben überhaupt keine Symptome, die schlafen wunderbar nachts, während sie 15, 20 Gallensteine ausschwemmen. Was meistens zu sehen ist, ist eben gerade bei den Menschen mit dem braunen Auge dann der sogenannte Gallegries. Das sind so feine, kristalline, kleinste Substanzen, die durchaus auch schon zu Koliken führen können. Und die werden zu 100-fach wird das ausgeschwemmt. Man kann das in der Früh dann auch an den Stuhlausscheidungen kontrollieren und sehen. Und dieser von Ihnen erwähnte Leberwickel ist natürlich eine hervorragende Kombination. Den kann man selber machen. Es ist ja eine alte Methode, ein feucht-heißes Tuch auf den rechten Oberbauch kann man legen, auf den rechten Rippenbogen, weit nach hinten auch bis zur Wirbelsäule, damit eben auch die Leberrückseite diese feuchte Wärme bekommt. Und das führt generell zur Entstauung der Leber, damit eben auch zur Entstauung der sogenannten Pfortader. Und damit wird die Milz, der Darm und eben sogar die Beinvenen entlastet. Also das ist auch ein Phänomen, dass Menschen, die das regelmäßig machen, sagen, dass sie nicht mehr solche Stauungen in den Beinen haben.
Kommen wir zu den Heilpflanzen für den Magen.
So könnte man sagen, also die Heilpflanzen, die Phytotherapie, das ist natürlich ein hervorragender Bereich in der Naturheilkunde zur Behandlung für Verdauungsstörungen und auch direkt zur Behandlung von den Organen Magen, Galle und Bauchspeicheldrüse. Speziell für den Magen gilt natürlich immer, anwenden Pflanzen mit einem hohen Anteil an Bitterstoffen. Die Phytotherapie ist ja etwas in Vergessenheit geraten, allerdings in den letzten Jahren wieder sehr populär geworden und auch die Medizin und die Chemie entdecken in den verschiedensten Pflanzen, ob das Algen aus dem Bereich der Tiefsee sind, ja, oder ob das Moose und Flechten sind oder andere Pflanzen in den tropischen Wäldern. Diese Pflanzen beinhalten hochwirksame, wirklich fantastische Wirkstoffe, die auch eben in der Krebstherapie vermehrt eingesetzt werden. Man versucht, diese Stoffe dann zu synthetisieren. Aber wir sehen einfach, dass Gott letztendlich für uns vorgesorgt hat. Es geht nur darum, dass wir die Schöpfung halt ergründen, also entdecken und erkunden und eben in einer gewissen Ehrfurcht letztendlich auch versuchen, damit unsere Heilpflanzen zu finden und uns damit zu behandeln. Der gelbe Enzian, um den am Anfang gleich zu erwähnen, dieser Gentiana lutea, eine wunderschöne Pflanze, die hier in den Bayerischen Alpen wächst. Es dauert noch eine Weile, bis die Blüte kommt. Es ist eine Pflanze, die kennt man natürlich jetzt nicht nur aus dem Bereich des Schnapstrinkens, der Enzianlikör. Der enthält natürlich auch einen Bitterstoffanteil, ist aber therapeutisch natürlich nicht wirksam, macht eher ein bisschen einen warmen Magen, aber sonst wird eben immer der Enzian als Tinktur, als pflanzlicher Wirkstoff eingesetzt. Er wärmt den Magen, er tonisiert, also er kräftigt ihn. Dadurch kommt der Magen in eine bessere muskuläre Spannung. Seine Motorik ist besser, die Nährstoffe, die werden besser zerkleinert. Und es ist generell auch ein Kräftigungsmittel für ältere Leute, auch für Menschen nach Krankheiten. die also eine sogenannte verlängerte Erholungsphase haben. Und wenn die Bitterstoffe nehmen, kommen die schnell wieder auf die Füße. Die nächste Pflanze, die sich eigentlich gut auch einsetzen lässt für den Magen, ist der Kalmus. Auch eine Bitterstoffpflanze enthält eben Bitterdrogen. Und man nimmt sie sehr gern für diese chronischen Verdauungsstörungen. Man setzt es ein bei der Kachexie. Kalmus wurde ja früher auch eingesetzt, um auf den langen Wanderungen der Menschen das Wasser frisch zu halten. Er hat auch eine gewisse antibakterielle Wirkung. Und man setzt ihn ein beim chronischen Erschöpfungssyndrom, CFS. Das heißt, also dort, wo auch eine starke Schwäche kommt, kann man über Bitterstoffe sehr gut arbeiten. Eine Zentralpflanze als dritte Pflanze für den Magen ist dann die Schafgarbe. Das ist die Alchemilla mellifolium. Appetitanregend ist sie. Man setzt sie eben auch ein bei Magenschleimhautentzündungen, aber auch bei krampfhaften Störungen im Magen-Darm-Trakt. Sie wirkt parallel auch auf die Gefäße, auf die Durchblutung und auch im gewissen Maße auf das hormonelle System.
Wir wollen noch über die Heilpflanzen für die Galle und die Bauchspeicheldrüse sprechen. Ganz kurz, die Galle.
Die Galle ist ein fettaufspaltendes Organ, und um diese Fettaufspaltung zu unterstützen, gibt es eine klassische Pflanze, das ist die Artischocke Cynara, und diese Artischocke enthält eben auch Bitterstoffe, das Cynarin, und sie regt eben wunderbar die Aufspaltung der Fette an. Der Löwenzahn, ein ganz bekannter Klassiker aus der europäischen Pflanzenheilkunde, Taraxacum officinalis, hat so einen schönen Namen, enthält eben auch diese Bitterstoffe und führt dazu, dass die Gallenflüssigkeit besser produziert wird und dass sie auch besser abgegeben wird. Ein Mittel, was von manchen Leuten so ein bisschen doch umstritten betrachtet wird, ist eben das Schöllkraut, ist aber nach wie vor eine hervorragende Pflanze, die aufs Leber-Galle-System wirkt. Ich habe vor einiger Zeit mal mit einem Hepatologen gesprochen, mit einem Schulmediziner, der 20 Jahre lang sich eben mit Lebererkrankungen beschäftigt hat, und er sagt eben auch, Schöllkraut ist eine hervorragende Pflanze für das Leber-Galle-System, und sie reinigt und sie löst und sie säubert das Leber-Galle-System, sie entkrampft die Gallengänge, sodass die Galle besser abfließt. Und sie ist eben auch Galle bildend. Kommen wir zu den Heilpflanzen, speziell auch für die Bauchspeicheldrüse. Da gibt es die Wegwarte, Schichorium. Das ist bekannt aus der Zeit, wo eben der Chicory-Kaffee hergestellt wurde. Sie ist eben eine Pflanze, die die Verdauungskräfte stärkt, die appetitanregend ist, und sie kann auch gut eingesetzt werden beim Diabetes mellitus, vor allen Dingen eben diesen Typ 2, den Altersdiabetes, wie man auch sagt. Der Bitterholzbaum enthält eben viele dieser pflanzlichen Bitterstoffe. Er regeneriert auch die Leberzelle ähnlich in Verbindung auch vielleicht mit Kurkuma, den hawaiianischen Gelbwurz, und erregt auch diese Verdauungssäfte an. Das ist das Prinzip des Apparativ vor dem Essen. Das heißt, erst etwas Bitteres, Magen, Galle, Bauchspeicheldrüse produzieren besser die Säfte, und als pflanzlichen Wirkstoff kommt dann sehr häufig immer noch das 1000-Güldenkraut hinzu. Es ist ein teilweise wunderbar verträgliches Mittel auch für Erkrankungen des Magens, und 1000-Güldenkraut mit diesen hohen Anteil an Bitterstoffen führt eben dazu, dass alle Verdauungsdrüsen ihre Säfte optimal produzieren, demzufolge die Nahrung gut aufgespalten wird.
Und all diese Kräuter, die Sie uns jetzt genannt haben aus dem Bereich der Phytotherapie, sollte ich die als Tinktur zu mir nehmen, oder gibt's die auch als Tees, oder sollte ich mich da auch einfach in der Apotheke erkundigen und sagen, wofür ich es brauche?
Ja, viele Apotheken führen ja schon fertig gemischte Tees. Ich empfehle doch immer einen Tee nach einer, ich sage jetzt mal zumindest, anamnestischen Befragung durchzuführen oder nach einer klassisch-klinischen, naturheilkundlichen Untersuchung. Man weiß dann schon, wo diese gesundheitlichen Blockaden und Mängel vorhanden sind, und nach diesen Symptomen, die man eben dann erkannt hat und nach den Ursachen, die man gefunden hat, stellt man individuell ein Heiltee zusammen. Man macht dort eine Rezeptur und die kann dann in der Apotheke gemischt werden. Wichtig ist, dass man sich eine Apotheke sucht, die also häufig Tees abgibt. Manchmal wird in irgendeiner alten Blechdose dann noch ein letzter Rest zusammengekratzt, der natürlich kaum noch eine therapeutische Wirkung hat. Also wenn, dann suchen Sie sich eine Apotheke, die eben sich in gewissem Maße auch darauf spezialisiert hat, häufig diese Tees zu verordnen. Und Bezug nehmend auf die Tinkturen muss man sagen, es gibt natürlich sehr viele Pharmafirmen, die hervorragende Tinkturen zur Verfügung stellen, wo eben diese Pflanzenauszüge in Alkohol oder auch in Likörwein aufgelöst sind. Die heilige Hildegard hat ja selber wunderbare Mixturen uns hinterlassen. Aber wie gesagt, es gibt sehr viele Fertigpräparate, die man auch zwar in der Apotheke, aber rezeptfrei kaufen kann. Und wichtig ist, begleitend mit einem Arzt oder Heilpraktiker vorher auch das richtige Mittel sich therapieren lassen.
Was können Sie aus Ihrer 14-jährigen Erfahrung als Heilpraktiker zum Abschluss zu unserem Trio Magen, Galle und Bauchspeicheldrüse sagen?
Ja, aus diesen ganzen Jahren meiner Praxiserfahrung kann ich zu diesem Thema sagen, dass die Verdauungsorgane im Grunde genommen sehr geduldig sind. Und man kann lange Zeit sie beanspruchen und überfordern, ehe sie zu Symptomen führen. Sehr häufig kommt es am Anfang zu sogenannten funktionellen Störungen, die dann später in organische Störungen übergehen können. Wichtig ist, und das sage ich auch schon Patienten mit jüngeren Jahren, solche Schwächen, zum Beispiel ererbte Schwächen, die man aufspürt, also nicht ignorieren oder, und das ist auch wichtig, nicht einfach mit irgendwelchen symptomunterdrückenden Präparaten beiseite schieben, das heißt die Symptome einfach verdrängen, weil das führt später sehr häufig zu oft langen und aufwendigen Behandlungen, denn der Verdauungstrakt besitzt ein sogenanntes enterotisches Bauchsystem, ein Nervengeflecht, und dieses Geflecht stellt sich eben auf diese Fehlsteuerungen oft ein, versucht zu kompensieren, und man kann es selbst als Behandler nicht ohne weiteres so umprogrammieren. Das erfordert häufig einen größeren Aufwand dann später. Die Symptome, das ist immer ein wichtiger Leitsatz bei uns auch in der Naturheilkunde und in der Naturheilpraxis, sind also für mich auch als Behandler immer Wegweiser auf der Suche nach den Krankheitsursachen, also die Symptome nicht einfach unterdrücken, sondern die Ursachen finden und dann mit natürlichen Heilmethoden behandeln. Und dann kommt man meistens an ein gutes Ziel.
Was ist mit Patienten, Herr Groß, die sich schon in schulmedizinischer Behandlung befinden und schulmedizinische Medikamente nehmen? Können Sie Ihre Grunderkrankung durch die Naturheilkunde auch noch positiv beeinflussen?
Also aus meiner Praxis kann ich sagen, es kommen natürlich sehr viele Leute zu mir, die schulmedizinisch behandelt worden oder behandelt werden und die aber doch mit dem Ergebnis nicht so zufrieden sind, und unterstützend kann man natürlich dann hervorragend mit pflanzlichen Wirkstoffen eingreifen. Ich habe natürlich in meiner Praxis den Vorteil, ich kann mir für meine Patienten so viel Zeit nehmen, wie ich will. Also die Erstanamnese ist nicht unter einer Stunde, und genau das ist eben auch eine Voraussetzung, um sehr tief in diese ganze Entstehungsgeschichte von diesen Krankheitsprozessen hineinschauen zu können. Und dann ist es natürlich eine hervorragende Maßnahme, mit beiden Richtungen der Medizin einen Menschen zu behandeln. Und wie gesagt, 14 Jahre Praxis zeigt natürlich auch immer viel positive Ergebnisse.
Das war die Naturheilpraxis Magen, Galle, Bauch, Speicheldrüse, unser Thema, das unentbehrliche Trio. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast Andreas Groß, er ist Heilpraktiker. Dankeschön, Herr Groß, dass Sie bei uns waren.
Ja, gern.
Und wenn Sie die heutige Sendung noch einmal hören möchten in voller Länge, da gibt's mehrere Möglichkeiten. Wenden Sie sich an unseren Hörerservice oder gehen Sie ins Internet www.horeb.org. Neben dem Feld Programm, neben dem Programmpunkt, gibt es ein Symbol, auf das Sie klicken können, um sich die CD zu bestellen. Noch ein Hinweis, wenn Sie gerne Kontakt aufnehmen möchten mit Herrn Groß, er hat eine eigene Homepage. Die hat den Namen www.wiedergesund-in-einem-wort.de, die Homepage von Herrn Groß, www.wiedergesund-in-einem-wort.de, oder Sie gehen auf die Homepage von Radio Horeb, www.horeb.org. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Haben Sie noch einen guten und sonnigen Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.